Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, diesmal mit dem Thema Was bedeutet konservativ heute? Mein Name ist Wolfgang Fenske, ich bin Leiter der Bibliothek des Konservatismus in Berlin. Mir gegenüber sitzt Karl-Heinz Weismann, vielen unserer Hörer sicher ein Begriff. Er war Lehrer für Geschichte und evangelische Religion an einem niedersächsischen Gymnasium und ist Historiker, Publizist und Verfasser zahlreicher Bücher. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, lieber Weismann, ich habe in unserer Bibliothek mal etwas gestöbert und geschaut, was ich zu unserem heutigen Thema aus Ihrem Oeuvre finde und bin auf 4 Bücher gestoßen. Alles, was rechts ist aus dem Jahre 2000, das konservative Minimum von 2009, die kurze Geschichte der konservativen Intelligenz nach 1945 von 2011 und der Band Wer ist rechts? Das Heft eigentlich mehr, Wer ist rechts? Von 2020. Nun, in einem Ihrer Bücher, nämlich im konservativen Minimum, sagen Sie, ich zitiere, die Klärung von Wir und Nicht-Wir ist das, was allem anderen voranzugehen hat. Zitat Ende. In diesem Sinne meine erste Frage an Sie, wer sind wir?
Naja, dieses Wer sind wir ist selbstverständlich immer die erste politische Frage, die geklärt werden muss. Aber wenn man sie jetzt in Bezug setzt auf diese Frage, was ist heute konservativ, dann glaube ich, dass man eben einen Gehalt des Begriffes konservativ ganz stark machen muss, bevor man sich darauf einlässt, in irgendeiner Art und Weise Ableitungen aus dem Wort oder gar aus irgendwelchen historischen Traditionen vorzunehmen. Und das dürfte, glaube ich, dem entsprechen, was für einen Gutteil der Konservativen gilt, wenn man sie fragt, wieso zählen sie sich überhaupt zu dieser Denkgemeinschaft oder pflegen eben die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, zu diesem Wir der Konservativen. Und dann werden die allermeisten wahrscheinlich sagen, das hängt damit zusammen, dass ich eine bestimmte Auffassung von der Wirklichkeit habe und ein Ungenügen an den Vorstellungen der anderen, sagen wir einmal ganz grob, der Liberalen, der Sozialisten oder gar der Kommunisten und deren Auffassung davon, was Wirklichkeit ist. Das halte ich erst einmal für primär. Ansonsten glaube ich, die einfachste Definition dessen, was konservativ ist, und zwar nicht nur heute, sondern seit je und auch schon bevor es den Begriff konservativer gab, hat eine kluge Frau, Ricarda Huch, mal auf die Formel gebracht, konservativ, das ist nichts anderes als das Festhalten an den gesunden Lehren.
Sie, was mir sehr sympathisch ist, fangen gleich an mit dem Konservatismus, beziehen die Frage, wer sind wir, also auf Konservative. Beim Durchblättern Ihrer Bücher ist mir aufgefallen, dass das da doch recht indifferent zu sein scheint, nach meinem Eindruck. Nicht umsonst heißen ja 2 Titel, alles was rechts ist, beziehungsweise wer ist rechts. Und die anderen Bücher heißen das konservative Minimum und die kurze Geschichte der konservativen Intelligenz nach 45. Darin enthalten auch einen Exkurs über Nationalrevolutionäre und die Nouvelle Droite. Da stellt sich mir als Leser die Frage, wo ist denn da der Unterschied zwischen konservativ und rechts? Gibt es einen und wenn ja, wo liegt er?
Also rechts ist die überwölbende Bezeichnung für alle diejenigen, die eben weder die Mitte markieren noch zur Linken gehören. Das ist ja im Grunde genommen eine Einteilung, die sich in dem Augenblick etabliert hat, in dem überhaupt Standesvertretungen aufgekommen sind, aber erst recht nach der Französischen Revolution und der berühmten Frage über die richtige Sitzordnung der Vertreter der einzelnen Stände. Das ist meiner Meinung nach jetzt aber nicht unbedingt weiterführend. Ich gehe eben davon aus, dass es verschiedene Denkfamilien gibt, sowohl auf der Linken wie auch in der Mitte, wie auch auf der Rechten. Auf der Linken sind das im Wesentlichen die Anarchisten, die Kommunisten, die Sozialisten und Sozialdemokraten. In der Mitte sind es die eher Rechtsliberalen und die eher Linksliberalen oder wie man in Deutschland zu sagen pflegte, auf der einen Seite die Nationalliberalen, auf der anderen Seite der Freisinn. Und auf der Rechten gibt es eben die Konservativen. Es gibt aber eben auch die Bonapartisten und es gibt selbstverständlich diejenigen, die man als Ultras bezeichnet hat, also diejenigen, die eine Reaktion, eine Konterrevolution planten, um einen früheren Zustand gewaltsam wiederherzustellen.
Bleiben wir vielleicht doch mal bei der Situation heute. Wer sind heute die Konservativen und wer sind heute die Rechten?
Das hat natürlich einen Grund, warum ich in diesem kleinen Heftchen diese Begriffe tunlichst vermieden habe. Denn ich gehe tatsächlich davon aus, dass man in der im weitesten Sinne parteipolitischen Auseinandersetzung heute so etwas wie eine konservative Partei nicht mehr gründen kann. Es gibt natürlich in Europa noch einige Parteien, die diesen Namen führen, aber ihre Zahl ist erstens klein. Zweitens, alle Neugründungsversuche sind entweder gescheitert oder aber waren lediglich vorübergehende Phänomene. Wenn Sie beispielsweise eine so traditionsreiche wie die dänische konservative Partei nehmen, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen erheblichen Einfluss genommen hat, auch auf die dänische Innenpolitik, dann ist die heute vollkommen verschwunden. Die existiert überhaupt nicht mehr. Und diejenigen, die noch am ehesten in deren Fußstapfen zu treten versuchen, also diejenigen, die sich zur dänischen Volkspartei zählen, da hatte ich Gelegenheit, mir einen Eindruck zu verschaffen, und da gibt es sehr soignierte Damen und Herren, die ganz dem Idealbild eines Konservativen auch rein habituell entsprechen. Aber diejenigen, die die Partei eigentlich prägen, also die auch dafür sorgen, dass die Partei Wahlerfolge hat, heute viel weniger als noch vor kurzem, das ist ein völlig anderer Typus.
Sie sind mir jetzt ein bisschen schnell aufs Institutionelle ausgewichen. Ich frage nochmal ideell, weltanschaulich, wenn man so will. Was unterscheidet heute einen Konservativen von einem Rechten?
Das kann man, also diese Unterscheidung würde ich nicht gelten lassen. Die Rechten bilden eine größere Einheit und die Konservativen sind eben ein Teil der Rechten. Alles andere ist meiner Meinung nach Augenwischerei. Wo sollen sie denn sonst hingehören? Etwa in die Mitte? Das kann man im Ernst nicht formulieren. Ich bin eben der Überzeugung, dass das, was genuin konservativ ist, und lenke damit nochmal zurück auf die Formulierung von Ricarda Huch. Das, was genuin konservativ ist, das sind bestimmte Grundanschauungen. Und diese bestimmten Grundanschauungen, die lassen sich sehr wohl formulieren. Also die erste Grundanschauung ist einmal, die Realität gibt es tatsächlich. Also sie ist nicht irgendeine Art von Bühne, auf der dauernd irgendwelche Kulissen und Attrappen hin und her geschoben werden oder das Ergebnis von irgendwelchen Konstruktionen, sondern für Konservative ist vollkommen klar, die Realität existiert. Sie ist mit den Mitteln des menschlichen Geistes bis zu einem gewissen Grad erkennbar. Auch wenn man mit Paulus sagen kann, wir schauen nur in einen zerbrochenen Spiegel, aber immerhin auch in diesem Spiegel vermögen wir etwas zu erkennen und also auch einen Zugang zur Welt und den Dingen, die in der Welt existieren, zu gewinnen. Der zweite Aspekt, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist, Konservative haben großen Respekt vor dem gesunden Menschenverstand. Das heißt also, das, was die in der englischen Tradition Common Sense genannt worden ist, das heißt also, das, was auf Erfahrung fußt als Erkenntnis, ist etwas, was von konservativer Seite ganz grundsätzlich bejaht und positiv vermerkt wird. Der dritte Aspekt ist, Konservative glauben nicht an einen Fortschritt in dem Sinne, dass mit der Verbesserung irgendwelcher technischen Möglichkeiten auch der Mensch verbessert wird. Das heißt also, sie gehen davon aus, dass der Charakter des Menschen prinzipiell ein problematischer bleibt. Damit hängt ganz eng zusammen, der Herrgott lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch das ist eine konservative Grundanschauung. Das heißt, jede Art von Maßlosigkeit wird bei Konservativen automatisch Skepsis hervorrufen und auch Ablehnung und Zweifelwiderstand. Und der letzte Aspekt, alle Konservativen gehen letztlich davon aus, dass die Geschichte nicht nur keinen Fortschritt hin zur Perfektion bietet, sondern dass sie im Grunde ein alternierender Prozess ist. Das heißt also, Aufstieg, Blüte, das ist der eine Teil, aber Niedergang, Dekadenz, das ist mit einer gewissen Zwangsläufigkeit der andere Teil.
Sie haben in Ihrer Aufzählung, zu meinem Erstaunen übrigens, einen Aspekt nicht benannt, nämlich die Bedeutung der Institutionen für konservatives Denken. Das ist für jemanden wie Sie, der ja auch ein Buch über Arnold Gehlen geschrieben hat, doch zumindest bemerkenswert. Wie deuten Sie denn oder wie würden Sie die Rolle der Institution für Konservative einerseits und für Rechte andererseits beschreiben? Meine Frage stelle ich vor dem Hintergrund der letzten Jahre, wo wir erlebt haben, dass erst in der Ära Merkel, aber auch in der Corona-Krise aus dem rechten Milieu in einem weiteren Sinne, die Institutionen sehr stark angegriffen wurden. Ämter wurden angegriffen, ideell natürlich jetzt gesprochen. Der Staat wurde in seiner Legitimität in Frage gestellt. Ist das mit konservativem Denken in einem landläufigen Sinne vereinbar?
In einem landläufigen Sinne wahrscheinlich nicht. Also Konservative gelten ja, und das sicherlich auch mit Grund, als regelfixiert. Das heißt, die Orientierung an bestimmten Normen, an demjenigen, was vorgegeben ist, ist sicherlich ein sehr stark ausgeprägter Wesenszug von konservativen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, noch bevor wir überhaupt über das Politische in dem Zusammenhang reden. Aber man muss auch sehen, dass in der Geschichte des Konservatismus das nicht die Selbstverständlichkeit hat, die einige Theoretiker immer wieder behauptet haben. Wenn man beispielsweise an den Anfang dieser Entwicklung geht, Lord Bolingbroke, 18. Jahrhundert in Großbritannien, hat ja mit seiner Vorstellung vom Patriot King die These vertreten, dass tatsächlich die Institutionen in Großbritannien korrupt seien, und zwar unter Einschluss des Parlaments, unter Einschluss derjenigen, die die wichtigsten Institutionen, die Staatskirche etc. mitbestimmten. Die einzige Institution, die davon ausgenommen wurde, aber dann eben doch verknüpft mit der Vorstellung, sie müsste durch einen idealen Anführer besetzt werden, war eben das Königtum. Und daran können Sie schon sehen, es gibt keine prinzipielle Neigung, auch der Konservativen nicht, Institutionen als solche zu akzeptieren und zu verklären. Eine Haltung, wie sie Arnold Gehlen ja tatsächlich dann im Exzess vorgetragen hat, dass man so etwas wie die Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Truppen des Warschauer Paktes, in Sonderheit der Sowjetunion, begrüßte, weil man sagte, die schaffen ja imperiale Ordnung im Gegensatz zu diesem merkwürdigen Chaos, das sich da jetzt auszubreiten versucht. Das halte ich überhaupt für keine konservative Haltung. Selbstverständlich fragt der Konservative danach, ob die Institutionen denn gefälligst tun, was sie sollen. Und man kann ganz klar sagen, dass das Kernproblem, das wir haben und das sich immer stärker abzeichnet und abgezeichnet hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten, das ist eben, dass die Institutionen nicht tun, was sie eben eigentlich müssten. Das heißt, jeder von uns bekommt ja tagtäglich vorgeführt. Wenn ich also hier vom Bahnhof bis hierher komme, dann bekomme ich schon mal vorgeführt, dass die Stadt Berlin und ihre Institutionen offenbar nicht willens sind, irgendetwas gegen die Verwahrlosung im Straßenbild zu tun. Es ist vollkommen klar, dass die Bahn nicht pünktlich fährt und dass diejenigen, die die Bahn leiten, außerstande sind, dieses Problem zu lösen. Wir haben eine Bundeswehr, die offenbar nicht kämpfen kann. Das haben wir in den letzten Wochen so oft bestätigt bekommen. Und es gibt offenbar Leute, die da in verantwortlicher Stellung gewesen sind, die dagegen nichts unternommen haben. Und man kann den Eindruck haben, dass ja auch diejenigen, die tatsächlich an der Spitze stehen, Ämter bekleiden, die sie offenbar nicht auszufüllen vermögen. Wir können das gerne fortsetzen. Wir können auf die Kirchen gehen und uns die Frage vorlegen, wird denn in den Kirchen tatsächlich noch irgendetwas getan, um die christliche Lehre zu tradieren? Und die Antwort wird wahrscheinlich lauten, nein. Ausnahmen bestätigen nur die Regeln, aber die sind dann wiederum institutionell schwach.
Ist es aber legitim, wenn ich Ihnen das Wort fallen darf, über die Symptome die Sache selbst in Frage zu stellen?
Es geht ja
muss man hier nicht unterscheiden und sagen, jawohl, ich bejahe die Institution als solche, aber ich versage ihr nur dort die Gefolgschaft, wo sie in den von Ihnen beschriebenen Sinne offenkundig ihrer Aufgabe selbst nicht genügt.
Das ist sicherlich die Differenz. Es gibt ja auf der rechten Seite auch nicht die Vorstellung, wir räumen die Institutionen ab und danach versteht sich alles von selbst. Das ist ja, glaube ich, wird von niemandem auf der Rechten behauptet. Aber wenn sie eine revolutionäre Rechte haben, dann ist die allerdings entschlossen, die bestehenden Institutionen zu zerschlagen und an ihre Stelle andere zu setzen. Das ist die eine Möglichkeit, die auf der Rechten natürlich besteht. Die zweite Möglichkeit ist, sie tun das nicht durch eine Erhebung von unten, sondern sie tun es durch einen Putsch. Auch das ist traditionell eine genuin rechte Option, dass eben durch einen Staatsstreich ein als korrupt betrachtetes Gemeinwesen durch ein besseres ersetzt wird oder ersetzt werden soll. Man muss da ganz vorsichtig sein. Und die konservative Position demgegenüber ist selbstverständlich in hohem Maße eine wesentlich vorsichtigere, die so argumentiert, wie Sie das ja gerade getan haben, dass man eben sagt, die Institution als solche wird nicht in Frage gestellt. Aber wir haben erhebliche Zweifel daran, dass die Institutionen das tun, was sie sollen. Man muss immer die Frage sich vorlegen, bis zu welchem Punkt kann man da gehen? Das heißt also, ab wann ist die qualitative Beschädigung einer Institution so weit gediehen, dass man sagen muss, die existiert zwar noch als Hülle, aber sie tut eben faktisch nicht mehr, was sie eigentlich tun sollte.
Was bedeutet das umgekehrt für konservatives Denken, wenn die Institution so weit von ihrer Aufgabe sich entfernt hat, dass sie eigentlich als Institution im Vollsinne nicht mehr anerkannt werden kann? Stellt sich auch für den Konservativen die Frage, mit Arnold Gehlen gesprochen, an welche Institution lehnt er sich an? Institutionen dienen ja für Gehlen auch immer dazu, sozusagen die Mängel, die der Mensch aufweist, zu kompensieren, das, was der Mensch alleine nicht bewerkstelligen kann, für ihn oder mit ihm zusammen zu bewerkstelligen, also eine Art Hilfskrücke, eine Art stellvertretende Institution, die sozusagen dem Menschen zu seinem Menschsein verhilft, wenn man so wollte, eine moderne Form des Soren Politikon der Antike. Wenn das aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr besteht, wenn diese Institution quasi weggebrochen ist in ihrem Vollsinne, dann ist ja qua konservativem Selbstverständnis auch für den Konservativen etwas weggebrochen. Insofern ich Ihnen auch widersprechen würde, was die Rolle der Institution für den Konservatismus angeht. Ich denke, man kann sowohl in Deutschland, in Preußen, bei Gerlach, als auch in Europa, bei Juan Donoso Cortés, immer diese Trias feststellen. Konstanten des Denkens sind Gott, der Staat und Hierarchie. Das sind immer Gott bei den Protestanten manchmal ausgetauscht durch Bibel oder Obrigkeit durch den König oder was da jeweils herrscht. Aber das ist eine Trias, die eigentlich sich im 19. Jahrhundert durch alle Länder bei allen Konservativen durchzieht. Insofern denke ich schon anders als Sie, dass der Konservative schon auf die Institution hin denkt und ohne die Institution eigentlich in seinem Wollen und in seinem Wirken nicht verstanden werden kann. Vor diesem Hintergrund also nochmal meine Frage, wenn diese Institution also nicht da ist, was macht denn der Konservative?
Also ich bin nicht Ihrer Meinung. Also es ist meiner Meinung nach ebenso richtig zu sagen, es gibt die ganze Zeit eine Tradition des konservativen Rebellierens gegen Institutionen, auch des Aufkündigens von Gehorsam.
Ist das aber nicht typisch eher für den angelsächsischen Konservatismus, der immer eine gewisse Staatsferne doch
hat es in Frankreich ja auch die ganze Zeit gegeben. Und auch bei vielen Konservativen, die zwar prinzipiell die Richtigkeit dieser Argumentation anerkannten, gab es ja doch eine Bereitschaft, diesbezüglich zu opponieren. Oder wenn Sie die Konservativen im Widerstand gegen das NS-Regime nehmen, die ja, auch wenn sie sich damit sehr schwer getan haben, aber eben im Regelfalle dann gesagt haben, nein, die Institutionen, die bestehen, und das waren ja machtvolle Institutionen, das ist ja vollkommen klar, gegen die sie sich da wendeten, und sie haben dafür zum Teil ja einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Das gilt aber eben auch beispielsweise für bestimmte konservative Gruppen innerhalb des Ostblocks. Auch die haben die bestehenden Institutionen nicht anerkannt, sondern haben gesagt, das ist im Grunde genommen nicht möglich, sondern da ist eben ein Grenzfall erreicht. Die Grenzfälle in der Vergangenheit waren eben normalerweise, wenn Sie so wollen, totalitäre. Ja? So wie die Kämpfer in der Vendée dann gesagt haben, die Legitimität liegt auch dann beim Königshaus, wenn das Königshaus nicht regiert, und sie liegt nicht bei der Republik, sondern gegen die Jakobiner ist bewaffneter Widerstand gefordert und kein Gehorsam zu leisten.
Ich möchte mal zurück in die Gegenwart, trotz allem. Der Konservative hat in den letzten Jahren, so mein Eindruck, doch Probleme gab dadurch, dass die Institution als solche ihre Aufgabe nicht erfüllt hat, dass sie, wenn sie so wollen, ausgefallen ist. Dann hat man also gerade bei den staatskritischen Tendenzen oft gemerkt, also der Staat hat mir gar nichts zu sagen, ob das nun geht bei steuerpolitischen Sachen los und endet bei Corona-Maßnahmen, was der Staat da sagt, das ist mir völlig egal, ich weiß es besser und ich mache es in eigener Verantwortung. Man mag so denken, die Frage aber nochmal und anders gewendet, ist das noch ein konservatives Denken? Denn wir sehen ja ganz offenkundig, das Wegbrechen einer überzeugenden, ihre Aufgabe erfüllenden Institution geht auch am Konservativen, auch weltanschaulich, auch ideell, nicht spurlos vorbei.
Also das Letztere akzeptiere ich, das, was Sie davor gesagt haben, da verquicken Sie jetzt meiner Meinung nach verschiedene Tendenzen, bei denen ja ziemlich klar ist, dass viele derjenigen, die sich diesen, ich sage es jetzt mal, populistischen Bewegungen angeschlossen haben oder das befürworten oder unterstützen, was von deren Seite nicht nur gefordert, sondern auch getan wird, die hätten größte Schwierigkeiten, wenn man ihnen damit käme und sagen würde, ihr seid Konservative. Das würden die meisten bestreiten. Es gibt zwar immer mal wieder den einen oder anderen, der sich dann so im Stile dieser eher libertär orientierten Leute aus den USA auch so also sozusagen mit diesem Etikett versehen lässt. Aber das geschieht ja normalerweise nicht auf einer ernsthaft reflektierten Ebene. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand da tatsächlich hervorgetreten wäre und eine konsistente Vorstellung davon entwickelt, wie denn dieses, was man da macht oder was man da so an Thesen in die Welt setzt, was da in irgendeiner Art und Weise konservativ sein könnte. Meiner Meinung nach, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, handelt es sich eben um ein Phänomen, das Robert Michels mal auf die schöne Formel der sozialen Verklumpung gebracht hat. Das heißt, es herrscht einfach eine Konfusion in der Orientierung. Auch viele Leute, die vollkommen gesetzestreu, immer ganz brav gedacht haben, sei alles völlig in Ordnung und so weiter, sind plötzlich also von einer Gereiztheit und von einer Entschlossenheit, sich gegen bestimmte Tendenzen aufzulehnen, sowie auch umgekehrt, es ja andere Gruppen der Bevölkerung gibt, die gestern noch der Meinung war, es sei verboten zu verbieten und heute notfalls gewaltsam gegen irgendjemanden vorgehen, der sich weigert, eine Gesichtsmaske in der S-Bahn zu tragen. Das muss man ja schon sehen und da muss man eben einfach feststellen, es handelt sich hier meiner Meinung nach eben um einen Prozess, bei dem sich schlicht und ergreifend Gewissheiten, von denen auch ich meinte, dass sie noch länger Bestand haben würden, dass diese Gewissheiten sich einfach auflösen. Und das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Konservativen oder auch mit der politischen Rechten zu tun, sondern primär hat es etwas damit zu tun, dass über einen sehr, sehr langen Zeitraum im Grunde genommen ein anarchoides Verständnis des Staates propagiert worden ist, bis weit zum Beispiel in die Unionsparteien hinein. Und das jetzt im Grunde genommen Rückwirkungen entfaltet, auf die man eben nicht gefasst war. Man hatte nicht damit gerechnet, dass dann einige Leute sagen, gut, wenn in dem einen Fall offenbar ziviler Widerstand völlig in Ordnung ist, und ich da irgendeine Blockade machen kann und das auch von allen Seiten gutiert und in den Medien gefeiert wird, warum ist denn das jetzt nicht großartig, wenn wir das auch machen? Gut, unsere Fahnen sehen ein bisschen anders aus als die von denen, aber im Prinzip, wo ist jetzt bitte der Unterschied?
Die Konservativen, die den Staatsstreich von 1944 vorbereitet hatten, die hatten ein Verständnis von Hierarchie, von Obrigkeit, letztlich auch von einem Reich. Wenn wir noch weiter zurückgehen, in der Weimarer Zeit, die Jungkonservativen hatten auch bei aller Unzufriedenheit mit dem wilhelminischen System vor ihnen und der Weimarer Zeit selbst auch eine metaphysische, wenn man so will, Vorstellung von Hierarchie und auch von Staat, der so ein bisschen als Prothese, sage ich mal, als Substitut dienen konnte. In den angelsächsischen Ländern, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, die eher so in den liberal-konservativen Bereich gehen, haben wir, und sei es nur ein Lippenbekenntnis, aber immerhin doch die Anerkenntnis eines christlichen Gottes, der sozusagen die Letztinstanz des eigenen Denkens ist, sozusagen den archimedischen Punkt bildet bei aller Liberalität, die da sonst zu beobachten ist. All das fehlt in Deutschland. Wir haben eben gesprochen über das Wegbrechen der Institutionen, dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllt, von weltanschaulicher Konfusion. Wir merken aber auch, dass nicht nur der Gottesbegriff eigentlich in unserer Gesellschaft und der politischen Realität keine Rolle mehr spielt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass überhaupt metaphysisches Denken, das Bewusstsein, dass die Welt, wie wir sie sehen und hören, keine suffiziente ist, keine in sich geschlossene, sondern über sich hinaus weiß, dass dieses Bewusstsein überhaupt nicht mehr vertreten ist. Das ist doch meines Erachtens auch im vermeintlich konservativen oder sagen wir offener im rechten Lager nicht anders. Wie gehen wir damit um?
Das ist sicherlich eine der ganz großen Fragen, sehr schwer zu beantworten. Ich möchte mal auf ein Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mit Alain Benoit geführt habe, der ja auch von sich nicht behauptet, dass er etwa ein Konservativer sei, der als Kopf der neuen Rechten über einen längeren Zeitpunkt, und viele haben irgendwelche Veränderungen da ja auch nicht registriert, immer propagiert hatte, man müsse im Grunde genommen zum vorchristlichen Heidentum zurückkehren. Und bei diesem Gespräch ging es also um zwei Dinge. Das erste war, was ist jetzt damit eigentlich, mit diesen ganzen Ansätzen, die ja zum Teil also auch kultische Formen hervorzubringen versucht haben. Was ist damit eigentlich? Und dann sagte er zu mir nichts. Es hat sich als undurchführbar erwiesen. Also die Überzeugung, man könne aus der Einsicht in die Notwendigkeit einer religiösen Bindung der Menschen eine neue Religion schaffen, das sei einfach schlicht und ergreifend Illusion gewesen. Ich sagte zu ihm, das sei ja eigentlich nicht neu, sondern das habe man ja nun seit 1792 schon so oft probiert und es sei jedes Mal schief gegangen. Das könne jetzt nicht wirklich überraschen. Dann habe ich zu ihm gesagt, was ist denn dann die Schlussfolgerung daraus? Und dann sagte er, Ja, habe mittlerweile den Eindruck, dass das Kernproblem eigentlich nicht so sehr sei, dass die historischen Religionen in Europa ihre Kraft verlieren, das Heidentum eben sowieso schon seit langem, sondern eben auch das Christentum, sondern das Kernproblem bestehe eben wahrscheinlich darin, dass den Menschen so etwas wie Sinn für das Heilige abhanden komme. Und das ist etwas, was in seinen Schriften seit ungefähr 20 Jahren eine Rolle spielt, immer wieder, dass eben im Grunde der Impuls, der auch für den europäischen Menschen bei aller Betonung der Rationalität, die ja zu unserer Tradition dazugehört, aber diese Empfindung, dieses Bewusstsein davon, es gibt etwas anderes, das Transzendente, es gibt so etwas wie die Erfahrung des Heiligen, dass das im Grunde genommen tatsächlich mittlerweile so verschüttet ist, dass man große Schwierigkeiten hat, das in irgendeiner Art und Weise wieder freizulegen. Und Sie haben es ja vorhin gesagt, also ich habe ja über fast 4 Jahrzehnte hinweg Unterricht erteilt, eben auch einen Unterricht im Fach Religion. Und ich muss auch sagen, ja, also wenn man mich fragen würde, was sich im Laufe der Zeit am stärksten verändert hat, dann ist es nicht so sehr der Verlust jeder kirchlichen Bindung. Das war schon am Beginn meiner Berufsausübung in den 1980er Jahren mit Händen zu greifen, sondern das, was eigentlich in der Endphase am stärksten hervortrat, das war so eine Art pausbäckiger Materialismus. Das heißt also, man hatte es auf allen Ebenen mit Leuten zu tun, auch mit sehr intelligenten und gebildeten Leuten, die der festen Überzeugung waren, also die Dinge sind eigentlich nicht wesentlich anders, als, sagen wir mal, Ludwig Feuerbach oder Karl Marx sich das vorgestellt hat. Ja, und das ist mittlerweile tatsächlich, da haben Sie vollkommen recht, ein sehr weitgehender, wenn auch unausgesprochener Konsens. Es gibt ja keine Kirchenverfolgung im offenen Sinne. Aber es ist eben so, dass wenn Sie mit einem religiösen Argument kommen, das im Regelfalle etwas spöttisch quittiert wird.
Ja, und davon ist ja die Rechte betroffen, wie alle anderen in der Gesellschaft auch.
Selbstverständlich.
Mit dem Unterschied, dass der Rechte, der Konservative im Besonderen in jedem Falle, ja, dieses Überbaus ja bedarf, sonst kann er, so wäre meine These, zumindest kein Konservativer sein. Nochmal die Frage, ich lasse Sie da nicht vom Haken, was macht der Konservative heute in der Situation?
Ich habe ja nicht so argumentiert wie Sie. Ich habe ja extra versucht, es sozusagen auf einer etwas niedrigeren Ebene zu verankern, weil ich eben solche Skepsis habe, dass man überhaupt irgendeine Art von konstruktiver Option entwickeln kann, wenn man auf dieser Ebene einsteigt. Vielleicht auch das noch als Gegenakzent. Ich habe umgekehrt auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man sehr wohl die Möglichkeit hat, auch diejenigen, die weder von Kindesbeinen an noch durch das Milieu, aus dem sie kommen, in irgendeiner Art und Weise an religiöse Fragestellungen herangeführt wurden, dass wenn man mit Ernsthaftigkeit und erklärend ihnen deutlich zu machen versucht, an was man da eigentlich zu rühren versucht, dass man dann immer wieder erstaunt feststellt, da gibt es Möglichkeiten, aber das lässt sich nun einmal nicht im Alleingang machen, also das ist völlig ausgeschlossen, wie soll man da ansetzen? Und ich persönlich bin eben schon der Auffassung, dass wir im Grunde genommen religiös unfruchtbar sind in der Gegenwart. Und ich sehe keine Möglichkeit, also jedenfalls nicht für mich, daran in irgendeiner Weise etwas zu ändern und würde jedenfalls davon abraten, wenn man über Konservatismus als eine politische Position spricht, das in irgendeiner Art und Weise ins Zentrum zu rücken.
Was ist dann die Lösung aus dieser Aporie, so hört es sich ja an, eine problemorientierte Herangehensweise?
Eine problemorientierte Herangehensweise, aber vor allen Dingen glaube ich ja, dass es ganz wichtig ist, sich immer klar zu machen, das lässt sich sowieso nicht ad hoc erledigen. Lieber Herr Fenske, wir beide kennen uns ja schon ein paar Jahrzehnte. Und was haben wir denn in diesen Jahrzehnten gemacht? In diesen Jahrzehnten haben wir ja im Wesentlichen nichts anderes getan, als so etwas wie Gegenaufklärung zu betreiben. Ihnen ist es ja hier nun in der Bibliothek des Konservatismus auch schon gelungen, den nächsten Schritt zu vollziehen. Sie haben so etwas wie eine Gegeninstitution geschaffen. Die ist aber relativ isoliert. Was wir bräuchten, wäre tatsächlich so etwas wie eine Gegeninstitution. Und zwar nicht nur eine einzelne, sondern eine, die mit anderen verknüpft ist. Und erst, wenn man eine solche Voraussetzung geschaffen hätte, könnte man ernsthaft darüber nachdenken, etwas wie den Gegenangriff auf breiter Front zu organisieren. Im Kleinen kann man das auch vorher schon machen. Selbstverständlich tun wir beide das ja auch. Aber ich denke, man kann unmöglich diesen letzten Schritt jetzt vollziehen. Das geht einfach nicht. Und wenn Sie mich das noch hinzufügen lassen, ich kann mich noch gut erinnern, wie fasziniert ich davon war, als ich selbst als Gymnasiast kurz vorm Abitur überhaupt Berührung hatte mit diesem konservativen, mit dieser konservativen intellektuellen Szene in den 70ern. Und da geisterte immer so ein Begriff herum, die konservative Theorie. Und dann wurden auch Namen gehandelt, wem man das zutraute. Also zum Beispiel Gerd-Klaus Kaltenbrunner traute man das zu. Ja? Und es wurden noch 2, 3 andere Namen genannt, aber nicht sehr viel mehr. Und nun wartete ich und habe gewartet und habe immer gedacht, so, also jetzt demnächst wird doch aber einer sich mal hinsetzen und wird ein großes Buch schreiben. Mhm. Und mit Hilfe dieses großen Buches werden wir nun endlich erklärt kriegen, nicht nur was Konservatives, sondern auch, was um Himmels Willen wir jetzt tun sollen. Und soll ich Ihnen was sagen? Ist nicht passiert. Und soll ich Ihnen noch was sagen? Ist bis heute nicht passiert. Es gibt tatsächlich, ja, das müssen wir ja auch als Defizit anerkennen. Wenn Sie heute einem jungen Menschen, der Sie fragt, ja, also wo soll ich mich jetzt hier mal umfassend informieren, dann könnten wir ihm wahrscheinlich eine ganze Bibliothek nennen und zahllose Autoren. Aber wenn man ihm sagt, so, das ist jetzt konsistent das, worum es geht, und mit Hilfe der Lektüre kannst du klären, ob du jetzt zu unserem Wir oder ob du eher zum Nicht-Wir gehörst. Dann müssen sie wahrscheinlich genauso wie ich sagen, so ein Buch gibt's nicht. Und das stellt meiner Meinung nach eben auch einfach eine grundsätzliche Schwäche dar. Konservative sind stark im, wenn sie so wollen, phänomenologischen, stark in den Details, stark in den Einzelheiten. Ich glaube sogar, dass es da sowas wie einen Begabungsüberschuss gibt auf dem Sektor. Aber wenn es darum geht, das wirklich mal zusammenzubinden, dann ist die Neigung doch stark, entweder auf so ein paar Klassiker auszuweichen und zu sagen, ja, dann hier, Oswald Spengler, ne, das so. Oder aber sich im Grunde genommen darauf zurückzuziehen und zu sagen, naja, also diese Weltanschauung muss dann nach dem Patchwork-Prinzip zusammengefügt werden.
Klingt wie eine Perspektive, die sich eher ja doch am Gegebenen orientiert, am Möglichen orientiert. Wissend, dass das Eigentliche oder vielleicht sogar das Erforderliche, Institutionen, Hierarchie, Metaphysik, Transzendenz und so weiter, nicht machbar sind, nicht geschaffen werden können, schon gar nicht aus den geringen konservativen Strukturen, die es gibt heute und hier. Wenn wir versuchen, ein Resümee zu ziehen, heute und hier, wie würde dann sich für Sie wie würden sich da die Perspektiven des Konservatismus heute darstellen? Gibt es eine Perspektive, all das in Angriff zu nehmen, was Sie eben aufgezählt hatten? Und wenn ja, wie?
Also ich fange mal von hinten her an. Die Perspektive gibt es selbstverständlich. Wenn es die nicht gäbe, würden wir beide hier nicht sitzen, sondern würden wahrscheinlich irgendwelche dicken alten Bücher lesen und unseren diesbezüglichen Interessen folgen. Machen wir aber nicht. Das heißt, wir haben offensichtlich ja schon die Erwartung, dass das irgendwie hilft, was wir hier tun. Das ist das eine. Das zweite ist, ich mindestens gehöre ja nun schon zur alten Generation oder mindestens zur älteren Generation. Und ich glaube, dass man eben als Konservativer nicht nur Respekt vor dem Alter haben sollte, sondern der Vorzug des Alters ja tatsächlich auch der Erfahrungsreichtum ist. Und ich jedenfalls versuche, die Jüngeren immer darauf hinzuweisen, an welchen Stellen man sich garantiert bloß eine blutige Nase holt, ohne irgendetwas zu erreichen. Aber, und das möchte ich dann auch nochmal hervorheben, wenn Sie einmal zurückblicken auf die Situation, sagen wir einmal in den 80er oder auch den 90er Jahren, dann war es auf der einen Seite so, dass man noch die Illusion pflegen konnte, dass an dieser und dieser und dieser Stelle die Institutionen schon noch tun werden, was sie tun sollen. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille war aber, was die ganze Gegenöffentlichkeit, die Gegenstruktur anging, die Gegeninstitution, hatten wir unendlich viel weniger als heute. Niemand, ich kann mich noch an eines der sehr bedrückten Gespräche mit Schrenk Notzing kurz vor seinem Tod erinnern, wo er mir mal sagte, dass er eben tatsächlich zwischenzeitlich die Vorstellung gehabt habe, dass alles, was er mit Kritikon und dem Verlag und so weiter, mit diesen ganzen Projekten, was er da angestoßen habe, dass das doch im Grunde genommen vollkommen erfolglos war. Und dann, wir saßen in einem größeren Kreis und ich habe dann nur auf die Umsitzenden hingewiesen, habe zu ihm gesagt, Herr von Schrenk-Notzing, schauen Sie sich um. Wir alle sind mehr oder weniger ihre Kinder im Geiste. Ja, sie haben eine Zeitschrift gemacht und ich verstehe das Empfinden, das ist im Grunde genommen so ins Off gegangen, hat keine Konsequenzen gehabt. Aber in dem Sinne sind halt Ideen als Ideen erst einmal unsterblich. Und wir alle haben an ihnen und ihren Konzepten gelernt. In vieler Hinsicht ist das schon für mich so eine Art Gegenuniversität auch gewesen. Viele Namen, viele Anstöße hätte ich nie bekommen, wenn ich mich darauf verlassen hätte, man werde mir an der Hochschule schon die wichtigen Leute und die wichtigen Ideen beibringen. Das waren eben kapillarische Prozesse und sie haben Wirkung bis heute. Wir sind bei weitem nicht da, wo ich es mir wünschen würde. Wir haben viele Niederlagen einstecken müssen, aber wie sagt er doch, ein gewisser Winston Churchill mal, also nur derjenige hat die Chance zu siegen, der bis zum Schluss immer wieder aufsteht. Und das wäre eigentlich meine Empfehlung, an der ich mich selbst auch zu orientieren versuche. Wir müssen jeden Tag die Frage stellen, was ist die Forderung dieses Tages an uns? Das ist das eine. Wir müssen uns, glaube ich, auch an mehr Solidarität untereinander gewöhnen. Dieses Einzelgängertum hat auch ausgesprochene Schattenseiten. Und zum Dritten ist es meiner Meinung nach einfach unabdingbar, dass man an irgendeiner Stelle eine Fahne aufstellt, um die man sich sammeln kann. Anders geht das nicht. Und die Bibliothek ist ja unter anderem, neben vielem, was sie sonst so sein mag, auch eine solche Fahne, in der wir uns gerne sammeln.
Was bedeutet konservativ heute? Ein verhalten optimistisches Gespräch mit Karl-Heinz Weismann. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.